ziemlich genau 5 Jahren gab es die ersten Covid-19-Fälle in Österreich. Und mit dem Virus, also mit diesem neuartigen Coronavirus, kam auch viel Unsicherheit nach Österreich. Und auch Angst vor einer bislang unbekannten Krankheit. Doch was wissen wir 5 Jahre danach über das Virus? Wer muss sich überhaupt noch impfen lassen? Und wie gefährlich ist SARS-CoV-2 eigentlich noch? Ist es ganz gleich wie die Grippe? Das weiß Andreas Bergdahler, Professor für molekulare Immunologie an der Med-Uni Wien und in Zeiten der Pandemie zu einem versierten Corona-Erklärer geworden. Hallo Professor Bergdahler.
Schönen guten Tag.
Jetzt haben wir das 5-Jahre-Jubiläum, ist vielleicht ein falsches Wort, aber 5 Jahre ist es her, dass die Pandemie über uns hereingebrochen ist. Im Nachhinein ist es natürlich einfach, viele Maßnahmen zu kritisieren oder auch neu zu bewerten. Was aber wissen wir denn heute über das Virus, das wir 2020 überhaupt nicht gekannt haben?
Ich versuche vielleicht ganz knapp einzuordnen, was mittlerweile, würde ich behaupten, gesichertes Wissen ist. Und dann aber natürlich, wie immer, gibt es sehr viel, was auch nach 5 Jahren wahrscheinlich nicht so ganz klar ist oder zumindest unterschiedliche Meinungen. Ich glaube, was klar ist, dass im Winter 2019 in China auf einmal eine neue Lungeninfektionserkrankung aufgetaucht ist. Das hat sich dann gehäuft dargestellt in der Großstadt Wuhan. Das war noch quasi rund um Jahreswechsel 2019, 2020. Und wenige Tage später hat dann zuerst China und dann die WHO quasi offiziell bestätigt, das ist ein neues, unbekanntes Coronavirus. Das konnte man zuordnen, den sogenannten Beta-Coronaviren. Mhm. Da kannte man schon ein solches Coronavirus, das ursprüngliche SARS-Coronavirus. Und am 13. Jänner gab es dann das erste gesamte Virusgenom von diesem neuen Virus, quasi war veröffentlicht weltweit. Und ich erwähne das deshalb, weil das mit ein Unterschied war zu dem ersten Coronavirus, weil hier unmittelbar die gesamte wissenschaftliche Gemeinschaft dann, die zum Beispiel im immunologischen Bereich tätig waren, versuchen konnten, neue Methoden zu entwickeln, sei es Nachweismethoden, aber natürlich insbesondere auch neue Impfstoffe. Mhm. Das heißt, das ging relativ schnell. Was zum Beispiel aber nach wie vor, würde ich sagen, nicht klar ist, wie denn das Virus in der menschlichen Population gelandet ist. Stichwort eine natürliche Transmissionsroute, OSA, Zufall oder nicht, dass in Wuhan gerade ein eigentlich sehr gutes Institut für Virologie der Chinesischen Akademie der Wissenschaften steht. Und vielleicht wird diese Frage, wie so vieles, nie letztgültig zu beantworten sein. Ein weiterer Aspekt des Virus, der, glaube ich, unwidersprochen ist, dass es zu akuten respiratorischen Symptomen führt, die insbesondere zu schweren Verläufen geführt haben und immer noch führen bei Personen, die gewisse Vulnerabilitäten haben, sei es ältere Semester, sei es Personen mit Vorerkrankungen, Stichwort Fettleibigkeit, Diabetes, Stoffwechselkrankheiten oder auch zum Beispiel Männer, die im Durchschnitt statistisch gesehen schwere Verläufe hatten als Frauen. Was andersrum wieder, aber wenn wir das vergleichen, die akuten Symptome, ich glaube, die sind sehr gut verstanden, die können wir auch medikamentös entsprechend behandeln. Das war damals, Anfang 2020, nicht der Fall. Aber was nach wie vor ein großes Fragezeichen ist, sind die postviralen Syndrome. Ja. Also Stichwort Long-Covid, ME/CFS und so weiter. Weiß nicht, da kommen wir vielleicht noch dann im Gespräch dazu, aber das ist etwas, was nach wie vor, glaube ich, medizinisch gesehen eine sehr große Frage darstellt und wo auch sehr viele Betroffenen in Österreich sich befinden.
Mhm. Wo ja auch die Med-Uni Wien, an der sie ja als Professor tätig ist, da ist ja auch das Referenzzentrum für die postviralen Erkrankungen seit letztem Jahr angesiedelt. Das heißt, die schauen sich das ja auch im Detail an, die aktuelle Forschung.
Genau, also da gibt es ein nationales Referenzzentrum, das sich zum Ziel gesetzt hat, transdisziplinär, also quasi unterschiedliche Wissenschafts-, aber auch Medizinbereiche zusammenzuholen, um letztlich zum Wohle der Patienten und der Betroffenen, die sich, glaube ich, vielfach immer noch unverstanden fühlen oder auch nicht dann so eine einfache Lösung haben, wie sie damit umgehen sollen, um denen weiterzuhelfen.
Hm. Wir haben im Verlauf der Pandemie und im Verlauf der letzten Jahre ja immer wieder miteinander gesprochen. Und wir haben ganz oft gesprochen, wenn neue Varianten aufgekommen sind von SARS-CoV-2. Im Moment ist es ja in der Aufmerksamkeit nicht mehr so präsent oder in der medialen Berichterstattung auch, welche Virusvariante jetzt gerade den Vorzug über der anderen hat, welche dominiert. Kann sich das Virus noch einmal so verändern, dass es uns wieder vor gröbere Probleme stellt? Ich nehme jetzt zum Beispiel, dass die Krankheitslast sprunghaft ansteigt oder zum Beispiel, dass unser Gesundheitssystem wieder an seine Grenzen gebracht wird in Bezug auf zum Beispiel Intensivstationen.
Ich würde es relativ unwahrscheinlich einordnen und dazu vielleicht das immunologisch erklären, weil unser Immunsystem unterschiedliche Ebenen hat, wie es mit einem viralen Infekt umgehen kann. Im Kontext von jetzt auch letztlich Impfstoffen und so weiter geht es primär immer um Antikörper. Das heißt, das sind kleine Moleküle, die von unserem Immunsystem gebildet werden, in die Schleimhäute oder auch ins Blut sezerniert werden. Und diese kleinen Moleküle, die binden sich an die Oberfläche von Viruspartikeln und verhindern quasi, dass die andocken können an den Zellen. Das hilft an sich ganz gut, insbesondere wenn die Antikörper in den Schleimhäuten vorliegen. Das ist wiederum eine Schwäche der aktuellen Impfstoffe, dass sie zwar zum Teil gute Antikörperspiegel im Blut, aber nicht unbedingt langhaltend im respiratorischen Atemwegstrakt induzieren. Aber eben das Virus auf der anderen Seite, das hat einfach dann evolutionäre Mechanismen, wo es versucht, beständig dieser Immunantwort zu entkommen. Das hat man landläufig als Immunflucht, als Immunescape wahrgenommen. Und das war sicherlich auch, was einen Großteil all dieser Varianten angetrieben hat, also quasi warum es überhaupt dazu gekommen ist. Und das heißt, diese Antikörper, das ist tatsächlich etwas, die sind zwar da, aber neue Varianten werden, glaube ich, gut möglich immer wieder versuchen, ein Stück weit denen zu entkommen. Aber, und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, es gibt eine weitere wichtige Abwehrebene des Immunsystems, die nennt man T-Zellen oder Killer-T-Zellen, CD8-T-Zellen. Und die erkennen Regionen des Virus, die sich kaum verändern. Und diese T-Zellen sind letztlich dafür verantwortlich, dass ich behaupten würde, so gut wie alle gesunden Menschen heutzutage 2025, für die stellt eine SARS-CoV-2-Infektion in der Regel zwar vielleicht ein Unbild dar und es ist lästig, aber man sollte eigentlich jetzt in der Hinsicht keine Angst mehr haben, weil diese T-Zellen es dann trotzdem schaffen, das Virus rechtzeitig abzutöten, bevor es zu zum Beispiel einer schweren Lungenentzündung kommt.
Jetzt haben wir, glaube ich, im Sommer 2022, habe ich in der Vorbereitung jetzt nachgelesen, haben wir mal gesprochen und dann haben Sie gesagt, wir sind weit davon entfernt, Covid-19 als Influenza-ähnliche Erkrankung abzuhaken. Würden Sie sagen, die Aussage trifft heute 2025 noch zu? Ist Covid-19 mit der Influenza vergleichbar?
Also ich glaube, für mich ist ein bisschen eine Semantik, weil vergleichen kann man ja alles mit jedem. Und die Frage ist, welche Faktoren man vergleicht. Und Coronaviren und Influenzaviren sind an sich sehr unterschiedlich aufgebaut, sind zwar beides RNA-Viren, aber sind trotzdem unterschiedlich. Was, glaube ich, sehr wohl ist, dass über die letzten Jahre, wo quasi so gut wahrscheinlich wie oder die allermeisten Personen eine sogenannte Hybridimmunität aufgebaut haben, sei es durch Infektionen, in unterschiedlichen Kombinationen mit Impfstoffen, wiederum in unterschiedlichen Kombinationen und Reihenfolgen. Dadurch hat Covid einen großen Teil seines klinischen Schreckens verloren, zumindest für die gesunden Personen. Das heißt, dahingehend hat sich, glaube ich, Covid sicherlich der Grippe im Hinblick auf die klinischen Konsequenzen stark angenähert. Was ein Unterschied ist zum Beispiel, dass die Impfung für Covid eigentlich wahrscheinlich deutlich besser funktioniert als die Grippeimpfung, jetzt im Hinblick auf die Vermeidung von schweren Verläufen. Das heißt, da haben wir gute Mittel in der Hand. Und ich habe aber jetzt auch nochmal im Vorfeld unseres Gesprächs nochmal nachgeschaut, was es da aktuell gibt zu dieser, also wissenschaftliche Evidenz, zu diesem ewigen Vergleich Grippe versus Influenza. Und bin da auf eine Studie im Lancet Infectious Disease Journal gestoßen. Das ist sehr renommiert, von Ende Jänner 2025, von einer dänischen Kohortenstudie mit knapp 6 Millionen Personen über einen Zeitraum von 2 Jahren, 2022 bis 2024. Und die haben das verglichen im Hinblick auf Hospitalisierungen und Todesfälle. Und die kommen sehr wohl zum Schluss, dass Covid auch in diesem Zeitraum nach wie vor zu mehr Hospitalisierungen und mehr Todesfällen als Influenza geführt hat. Also ich glaube, man kann das nicht so mit Schwarz-Weiß, Ja, Nein beantworten, aber natürlich hat Covid Gott sei Dank einen Großteil seines Schreckens verloren.
Wenn wir jetzt das ein bisschen plakativ die Frage stellen, wie gefährlich das Virus überhaupt noch ist, was würden Sie sagen?
Naja, ich glaube, ich bin Immunologe, Virologe und dabei eigentlich muss man immer, darf man nicht nur das Pathogen, den Erreger im Auge haben, sondern muss auch immer den Wirtsorganismus mitdenken, oder? Und dementsprechend auch da wiederum kann man eigentlich nicht so eine einfache Antwort geben, sondern es hängt letztlich auch vom Wirt ab, oder? Und wenn das eine vulnerable Person ist, die aus welchen Gründen auch immer zum Beispiel einen Immundefekt hat, eine Krebserkrankung hat, sonstige chronisch schwere Erkrankungen hat, dann kann auch ein SARS-CoV-2-Virus 2025 immer noch zu schweren Verläufen führen. Also ich glaube, man darf es nicht total auf die leichte Schulter nehmen, aber natürlich für die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung stellt es dieses große gesundheitliche Problem nicht mehr dar, wie wir das Anfang 2020 und dann in den nächsten Jahren hatten.
Weil wir eben entweder Impfung und Infektion durchgemacht haben oder 3-mal geimpft sind oder 4-mal geimpft sind oder wie Sie eben vorher gesagt haben.
Genau, der fundamentale Unterschied ist, 2020 ist das Virus auf eine immunologisch naive Bevölkerung gestoßen. Das heißt, wir alle hatten mit dieser Art von Coronavirus noch nicht zu tun. Und das bedeutete einfach, dass im Rahmen von Infektionen oder Impfungen unser Immunsystem erst trainiert werden musste. Gibt dann aber dieses Immungedächtnis. Das heißt, so wie wenn man in die Schule geht und dann später erwachsen wird, man merkt sich zumindest manches aus der Schule, nicht alles. Und unser Immunsystem funktioniert genauso. Und im Prinzip sind wir durch diese Schule gegangen. Manche Leute würden das irgendwie mit Herdenimmunität gleichsetzen. Ich glaube, das ist auch wieder mal ein bisschen ein schwieriger Begriff, der letztlich aus der Veterinärmedizin kommt. Aber zumindest, ich glaube, man kann sich darauf einigen, dass wahrscheinlich so gut wie jeder heutzutage mit diesem Virus in Kontakt war. Sei es über eine Infektion, sei es über eine Impfung oder wahrscheinlich in der Mehrheit der Fälle mit beiden.
Wenn wir jetzt darüber reden, Sie haben schon gesagt, das können Leute immer noch versterben an dem Virus, wenn sie vor allem vorerkrankt sind oder älter sind. Aber wenn wir darüber reden, okay, ich habe die Infektion überstanden und entwickle dann Spätfolgen, entweder gleich danach oder mit Abstand, Stichwort Long-Covid eben oder Post-Covid-Syndrom, sinkt das Risiko, weil das liest man ja immer wieder, dass das Risiko je nach Variante teilweise abgenommen hat, Long-Covid zu entwickeln.
Ja, ich glaube, das kann man großteils so sagen. Auch da wiederum auch die Frage, wie sehr die Impfung vor Long-Covid schützt, statistisch gesehen. Ich glaube, da gibt es auch an sich gute Daten. Gleichzeitig gibt es auch dann wieder sich widersprechende Daten. Also das ist schon, da ist die Datenlage nicht ganz so einfach. Nicht zuletzt, weil jeder von uns mittlerweile eine völlig unterschiedliche Historie aufgebaut hat mit diesem Virus, oder? Also 2020 wussten wir, keiner war von uns je infiziert, keiner war je geimpft. Jetzt, 5 Jahre später, hat jeder eine unterschiedliche Reihenfolge von immunologischen Ereignissen durchwandert. Und da gibt es schon additive Effekte und die dann individuell sehr unterschiedlich sein können. Deshalb ist es auch schwierig, klinische Studien dann dahingehend entsprechend zu designen und Kontrollgruppen zu haben.
Weil du quasi nie mehr wieder den gleichen die Ausgangssituation hast.
Genau.
Wie wichtig ist denn, und da waren Sie ja auch massiv daran beteiligt, wie wichtig ist denn jetzt noch die Surveillance, die Überwachung der Virusverbreitung in Österreich? Brauchen wir das heutzutage noch?
Das ist natürlich eine provokante Frage zum Teil, aber muss man sagen, ich glaube insgesamt Surveillance ist eigentlich etwas, was gedacht ist in Zeiten, wo es keine Krise gibt. Was ein bisschen kontraintuitiv ist und gerade auch jetzt im Hinblick auf, dass man präventiv vorgeht, dass man quasi Schritte setzt, bevor noch irgendwas an die Decke fliegt, oder? Und zum jetzigen Zeitpunkt, ja, ich glaube, dass die Infektionserkrankung an sich ist jetzt nicht mehr das große Thema, Gott sei Dank. Aber also es wird nach wie vor wöchentlich in 48 Kläranlagen in ganz Österreich beprobt, einerseits per PCR, das wird an der Medizinischen Universität Innsbruck gemacht. Wir machen Sequenzierungen und können dann quasi auch sagen, welche Varianten zurzeit vorliegen. Ist nicht mehr so wichtig heutzutage, aber zurzeit haben wir die Hälfte des Signals kommt von KP.3. Das ist eine JN1-Variante, alles letztlich Omikron-Varianten. Das ist auch interessant, dass sich seit Winter 2021 wie dieses Omikron zum ersten Mal in der Provinz Gauteng in Südafrika das Licht der Welt erblickt hatte. Wir sind in Omikron in dieser Variante geblieben, aber natürlich hat sich sehr viel verändert, es hat sich sehr viel verästelt.
Das heißt, weil ich habe mir das eher auch notiert als Frage, das passt dann hier sehr gut dazu, wenn wir uns jetzt die Veränderung von SARS-CoV-2 anschauen während der letzten Monate, hat sich da irgendwas verändert? Ist das schneller gegangen? Ist das langsamer gegangen? Hat sich es mehr aufgespalten als vielleicht in den Monaten davor? Gibt es da irgendwas, was man herausgreifen kann? Oder war das eben, wie Sie sagen, seit Omikron aufgekommen ist, eher ähnlich?
Also ich sage mal, zumindest im letzten Jahr ist es auch aus der virologischen Sicht her manchmal sehr unübersichtlich geworden. Also wir befinden uns in Omikron, im BA1, BA2, JN1, BA2, 86 und da wieder zig Untervarianten, wo dann eine überhand nimmt, die dann zum Teil auch wieder eine Welle aufbaut. Zurzeit sind es primär Abkömmlinge von BA2, 86. Ich glaube, aus virologischer Sicht, auch aus immunologisch-medizinischer Sicht, ist es zum jetzigen Zeitpunkt, würde ich jetzt mal sagen, nicht so wichtig, welche Variante das ist. Das Einzige, was wir schon in der Vergangenheit gesehen haben, dass wenn dann eine von diesen Varianten auf niedrigem Level auf einmal ein steiles Wachstum von Woche zu Woche zeigt, aber immer noch vielleicht 1%ig oder 5%ig ist, dann kann man daraus dann zum Beispiel extrapolieren, dass ein paar Wochen später unter Umständen das der Treiber von der nächsten Welle darstellt. Aber auch da muss man sich dann die Frage stellen, mit dieser Information im Jahr 2025 würde das irgendwelche präventiven Maßnahmen auslösen, wahrscheinlich maximal auf individueller Ebene. Und ich glaube, es gibt schon nach wie vor nicht beträchtliche Zahl an sowohl Personen, aber auch Behörden, die immer noch sich diese Daten anschauen und versuchen, damit ein bisschen zu planen, Planungssicherheit zu bekommen, ob man da sich auf eine neue Welle einstellen muss. Man muss aber auch sagen, SARS-CoV-2 ist halt mittlerweile eines von mehreren saisonalen respiratorischen Erregern. Und wir haben gerade im Winter jetzt gesehen, dass wir eigentlich einen ganzen Cocktail an unterschiedlichen Viren hatten. Also nicht nur SARS-CoV-2, RSV war ein Thema, Influenza A, B. Da gab es unterschiedliche Viren. Also insofern, man sollte wahrscheinlich auch den Fokus nicht zu sehr auf SARS-CoV-2 mehr legen, sondern dahingehend ist SARS-CoV-2 ein bisschen tatsächlich wie die Grippe geworden, weil einfach es eines von mehreren Viren darstellt, das zu schwereren respiratorischen Erkrankungen führen kann, insbesondere in der kälteren Jahreszeit.
Wenn wir uns ganz kurz anschauen, ich meine, mit Omikron, ich kann mich erinnern, das war dann vor Weihnachten, wie Omikron aufgekommen ist. Ich glaube, die Dorothee van Laar hat zu mir gesagt, das haben wir jetzt braucht wie ein Kropf. Omikron hat aber schon den Pandemieverlauf massiv verändert, oder? Wieso war das so?
Ja, also ich denke, also aus mehreren Gründen wahrscheinlich, aber ich glaube, ein Unterschied war, dass Omikron noch mal deutlich infektiöser war. Das heißt, das hat es noch schwieriger gemacht, irgendwo jetzt in Infektionsketten einzugreifen, Stichwort Flughäfen zu schließen. Das war halt eine kurzsichtige politische Entscheidung, dass man was macht, aber da war eigentlich schon klar, den Deckel kriegt man nicht, den kann man nicht draufhalten. Der andere Aspekt, also das war das eine, dass das Virus einfach noch transmissibler geworden ist. Damit zusammenhängend auch wahrscheinlich, dass es noch besser den Antikörpern entkommen kann und konnte. Das hatte eine Konsequenz unter anderem, dass der Schutz, den Impfstoffe hatten, um eine Übertragung zu verhindern, der ist nochmal ein Stück weit runtergesunken. Und vielleicht da muss man auch nochmal unterscheiden. Impfstoffe haben letztlich ein Ziel primär, und das ist, schwere Erkrankungen zu verursachen. Und das hat auch mit Omikron und immer noch funktioniert das sehr gut. Deutlich besser, als das Influenza-Impfstoffe zum Beispiel machen. Der zweite Effekt, den man so mitnehmen wollte, wo aber völlig unklar war, was man erwarten darf und auch dann zum Teil ein bisschen verwirrend kommuniziert wurde, war, ob diese Impfstoffe auch die Übertragungswege verhindern oder die Transmission reduzieren. Und ich glaube, da war ursprünglich 2020, gab es dahingehend kaum eine Erwartungshaltung, und das wurde dann immer ein bisschen mehr aufgebaut, so als ob jetzt diese Impfstoffe quasi eine Herdenimmunität im Sinne von Reduktion der Infektionen und der Infektionszahlen ermöglichen würde. Und ich glaube, was wir da an Daten bekommen hatten, war dann, dass direkt nach einer Impfung das tatsächlich gegeben ist. Und je nach Variante man zwischen 70-30% Reduktion sieht an Infektionszahlen. Aber schon wenige Wochen bis Monate später war dieser Schutz vor einer Transmission quasi weg, komplett weg. Aber der Schutz vor schweren Erkrankungen ist geblieben. Das heißt, dahingehend hat auch Omikron das ganze Geschehen, die Dynamik nochmal beschleunigt, auch jetzt im Hinblick auf Durchseuchung, ob man es will oder nicht und ob man es politisch wollte oder nicht. Aber Omikron hat einfach dazu geführt, dass da quasi jeder früher oder später angesteckt wurde. Und das hat aber dann auch mit dazu geführt, dass wir einfach einen gewissen Immunstatus aufgebaut haben, der uns dann vor schweren Erkrankungen schützt.
Das heißt, das ist für Sie klar und es sind auch quasi die Daten sehr klar. Die Impfung ist immer noch auch, wir reden jetzt im Februar 2025, die Impfung ist immer noch effektiv und schützt sehr effektiv vor einem schweren Verlauf.
Ja, ich glaube, was man sich schon die Frage stellen kann, ist, als gesunder Mensch, der schon mehrmals immunologische Ereignisse durchlaufen hat, was da der additive Effekt ist, oder? Ich kann sagen, ich habe mich zwar letztes Jahr geimpft, aber es ist nicht so, dass ich alle 6 Monate mich impfen habe lassen, weil gefühlt, ich selber habe die Infektion schon 3-mal durchgemacht, bin 3-mal geimpft. Also ich glaube, man kann es auch übertreiben. Ich glaube, es bietet zum Teil dann trotzdem eine subjektive Sicherheit. Und ich kenne auch Leute, die renommierte Akademiker sind, die sich, ich weiß nicht, 2-stelligen Anzahl an Impfungen schon geben haben lassen. Aber ich glaube, da wird es dann schwierig, noch einen additiven Effekt nachzuweisen, wenn ich ehrlich bin.
Wenn wir das jetzt nur kurz ein bisschen umdrehen, Sie haben es eh schon ein bisschen angedeutet, aber wer sollte sich noch impfen lassen in Zeiten wie diesen? Ist die jährliche Schutzimpfung, ich rede jetzt gar nicht von 6 Monaten, ist die jährliche Schutzimpfung, wie wir sie von der Grippe kennen, für gesunde Erwachsene im mittleren Alter, so wie ich es halt bin, 40 plus, keine Ahnung, zu empfehlen?
Also wenn wir uns jetzt ganz streng an die offiziellen Empfehlungsrichtlinien des Nationalen Impfgremiums halten, und ich mag da bewusst jetzt nicht mal meine subjektive Empfehlung vorwegschicken, dann geht es wirklich darum, um dieses Spektrum von potenziell vulnerablen Personen, definiert über älter als 60 Jahre, Personen mit chronischen oder schweren Erkrankungen, die Krebs haben, Immundefekte oder auch zum Beispiel einen einen hohen Body-Mass-Index, also quasi die an Fettleibigkeit leiden. Dafür ist es quasi auf jeden Fall empfohlen. Und da gibt es, zum jetzigen Zeitpunkt gibt es JN1 und KP2-Impfstoffe. Ist, glaube ich, wiederum gar nicht so relevant, welchen man bekommt davon. Abgesehen davon, glaube ich, gibt es schon noch eine grundsätzliche Empfehlung oder dass man das in Anspruch nehmen könnte und sollte. Aber das ist dann, glaube ich, wirklich diese sogenannte vielgestrapazierte Eigenverantwortlichkeit oder wie sehr man das subjektiv Gefühl hat, dass einem das hilft, ob man als gesunder Mensch sich ständig oder sei es auch einmal im Jahr impfen lässt. Ich glaube schon, dass sich es anbietet, zu Beginn der kälteren Jahreszeit, so wie man eine Grippeimpfung unter Umständen in Anspruch nimmt, wo wir wissen, dass das eine Minderheit ist in Österreich, da sprechen wir wirklich von sehr, sehr geringen Zahlen, dass das Sinn macht. Insbesondere aber halt eben bei Personen, die in irgendeiner Form vulnerabler sind.
Meine letzte Frage wäre jetzt an Sie persönlich. Die Pandemie, also wenn ich jetzt zurückdenke, allein an den gestrigen Abend, wo der Christian Drosten in der ZIP2 war und wir auch in der Redaktion in den letzten Tagen sehr viel über Corona diskutiert haben, habe ich schon nochmal gemerkt, was diese Pandemie und auch die Berichterstattung, die Arbeit damit irgendwie mit mir als Person gemacht hat. Wie war denn das für Sie, wenn Sie jetzt zurückschauen, wie haben Sie die letzten 5 Jahre verarbeitet?
Ich glaube, es sind ganz viele unterschiedliche Ebenen. Eine Ebene ist, persönlich bin ich froh, dass das vorbei ist, weil das in unterschiedlicher Hinsicht viele Herausforderungen an den Tag gelegt hat. Wissenschaftlich war es, würde ich sagen, spannend und interessant. Und wir haben auch quasi ganz neue Forschungsbereiche aufgebaut, Stichwort Abwassersurveillance, nicht nur für einzelne Infektionserreger, sondern wir wollen quasi die Gesundheit der Bevölkerung verstehen aus dem Abwasser und daraus dann Empfehlungen vielleicht ableiten, wie man das verbessern kann, ganz gezielt. Also das hatte wissenschaftlich gesehen, war schon spannend. Man hat auch sonst viel gelernt, hat spannende Gesprächspartner gefunden, neue Kollaborationen, auch im Hinblick auf Wissenschaftskommunikation, Projekt FACT und so. Also da ist schon einiges entstanden. Gleichzeitig gibt es auch manche Sachen, die ich nicht vermisse. Also so gesehen, es hat ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, es war eine interessante Zeit. Ich glaube, wir haben total unterschätzt, was das mit unserer Gesellschaft gemacht hat. Nämlich jetzt komplett nicht die medizinische Ebene, sondern die gesellschaftliche Polarisierung. Wahrscheinlich haben wir da alle in irgendeiner Form einen Teil dazu beigetragen. Ich glaube, mag da gar nicht jetzt in irgendeine Ecke links oder rechts mit dem Finger zeigen. Aber ich glaube, das haben wir unterschätzt, dass das Ganze nicht nur ausschließlich ein medizinisches Problem, eine medizinische Krise ist, sondern dass das eigentlich ganz viele unterschiedliche Perspektiven bräuchte. Herausfordernd ist auf kommunikativer Ebene und uns das auch jetzt noch 5 Jahre später, obwohl es medizinisch eigentlich für die Mehrheit der Bevölkerung kein Thema mehr darstellt, aber zum Beispiel politisch nach wie vor ein Thema ist, das am Köcheln gehalten wird und was es auch erschwert dann, dass man zum Beispiel wirklich objektiv kritische Aufarbeitung betreibt, weil das einfach instrumentalisiert wird von unterschiedlichster politischer Seite.
Dann sage ich vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihr Wissen. Wir werden uns sicher wieder hören, vielleicht nicht zu einer pandemischen Frage.
Würde mich freuen, wenn es keine pandemische Frage ist.
Passt. Professor Bergthaler, vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.
Und bei euch bedanke ich mich fürs Zuhören. Wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns über Sterne und wenn ihr uns folgt. Denn so verpasst ihr keine Folge von Ist das gesund? Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bis in 2 Wochen und bleibt gesund.